Heute reisen wir in eine grüne Stadt aus grauen Bruchsteinen, die in einem Hochtal in einem großen Gebirge liegt. In dieser Stadt gibt es heilende Quellen. Genau genommen reisen wir zur Hauptquelle, die in dem großen, rosenumrankten Gebäude liegt, das über der Stadt thront. Nun ja, vielleicht nicht direkt zur Quelle. Wir durchqueren den Garten, in dem sich vornehm gekleidete Menschen ergehen. Ein üppiger Garten, der mehrere Gebäudeteile umgibt. Wir gehen in eines dieser Gebäude, in denen Krankenzimmer untergebracht sind. Und da ist auch der Oberarzt dieses Krankenhauses und Sanatorium. Er hat seine morgendliche Visite mit Untersuchungen, Behandlungen. Neben ihm geht eine junge Frau, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Sie trägt seine Utensilien hinter ihm her, reicht ihm alles, was er benötigt und stellt hier und da eine Frage. Er antwortet zerstreut oder unwirsch, denn er ist mit seinen Gedanken woanders. Heute Morgen hat er es wieder vernommen. Das zarte Stimmchen seines Sohnes, wie er im Garten mit den Vögeln im Duett sang. Dabei wäre er langsam, ein Knabe noch, aber langsam in dem Alter, in dem er ein gewisses Interesse an der Medizin zeigen sollte. Jedenfalls war das bei ihm in diesem Alter gewesen. Und sein Vater hatte ihm alles beigebracht, was er wusste. Natürlich hatte er das Wissen erweitert. Er könnte seinem Sohn also noch mehr beibringen. Aber dieser lang ersehnte Nachzügling saß am liebsten bei seiner Großmutter, die in ihrer Jugend eine berühmte Sängerin gewesen war, auch später noch, trotz ihres hohen Ranges. Inzwischen sang sie natürlich nicht mehr in der Öffentlichkeit, die zarte Greisin, die sie war. Ihre Stimme war ebenso zart und brüchig geworden, aber die Töne traf sie noch ganz genau wie früher. Und manche, die ihre Stimme damals gehört hatten, sagten, sie sei noch süßer geworden. Ihr Wesen, ihr wunderbares Wesen sei im Alter noch leuchtender und noch mehr spürbar in dieser Greisinnenstimme. Jetzt sang sie allerdings nur noch mit ihrem Enkel, der in jeder möglichen Minute bei ihr saß, wenn er es konnte, denn dazu musste man zur Großmutter in die Stadt der weißen Würfelhäuser reisen. Nun ja, statt seines Sohnes hatte er diese beiden Töchter, von denen die eine ihm ständig hinterherlief, statt sich für ihre Freier zu interessieren, wie eine andere junge Frau vornehmer Abkunft. Wenn sie sich nicht bald entschied, wäre sie über das Heiratsalter hinaus. Nichts als Sorgen hatte man. Dabei könnte alles so schön sein. Ein Bote langt in dem prächtigen Gebäude über der Stadt an. Er kommt aus der Stadt der weißen Würfelhäuser und er hat eine Botschaft, die einiges ändert. Die Großmutter ist gestorben. Und so brechen sie auf zur Beerdigung. Der Enkel ist verstummt, als er die Nachricht hörte. Er ist verstummt, bis der Sarg in die Erde gelassen werden soll. Da wirft er sich über den Sarg und schreit und weint und muss mit Macht weggezogen werden. Noch nie hat der Arzt ein Kind so weinen und klagen hören. Und da erinnert er sich. Er erinnert sich an die Trauer seiner Frau, als ihr Vater starb. Seine Frau war die Lieblingstochter ihres Vaters gewesen, aber erst als der bemerkt hatte, dass keiner seiner Söhne, wohl aber seine jüngste Tochter in seine Fußstapfen getreten war. Und da begreift der Arzt, dass das, was man sich ersehnt, bisweilen seine Erfüllung nicht auf die Art findet, wie man das sich gedacht hat. Er blickt neben sich, wo seine Tochter steht, die ihm auf Schritt und Tritt folgt, und er fasst nach ihrer schmalen Hand. Papa, meine Liebe, mein Schatz, meine beste Tochter. Von da ab wurde einiges besser für den Arzt, für seine Frau und für die beiden Töchter, denn sie waren etwas zufriedener als zuvor. Aber einen Kummer hatten sie noch immer. Der Sohn, der Enkel der Sängerin, war verstummt. Er blieb stumm, bis sich sein Onkel seiner annahm, der jüngste der vier Söhne des Meisterkochs in der Stadt der Weißen Würfel. Dieser jüngste Sohn war ein Dichter geworden. Und er verbrachte seine Zeit teilweise am Hof des gewaltigen Königs, der im Alter die Künste mehr liebte denn je zuvor. Aber er pendelte zwischen dem Hof des Königs und dem Sanatorium, in dem er den König bisweilen auch begleitete. Von nun an verbrachte er mehr Zeit im Sanatorium und kümmerte sich um seinen Neffen. Und nach einer Weile begann der kleine Junge wieder zu singen. Die Jahre vergingen. Die Eltern zogen sich mehr und mehr zurück, als die Zwillingsmädchen mehr und mehr die Leitung des Palasts der Gesundheit übernahmen. Die eine hatte es relativ leicht. Sie half ihrer Mutter und mehr übernahm sie Aufgaben. Und mit den Jahren wurde sie zur ersten Köchin. Ihrer Schwester gelang es jedoch, Ärztin zu werden, und das war nicht ganz so einfach. Aber wie ihr das gelang, das ist eine andere Geschichte. Ihr kleiner Bruder, der Nachzügler, der seltsame Sohn, blieb ebenfalls im Palast der Gesundung. Er wurde ein großer Musiker und Sänger, der die Liebesgedichte seines Onkels vertonte. Er lernte verschiedene Instrumente. Sein Lieblingsinstrument war allerdings eines, das er bei den Bauern der Gegend gelernt hatte. Eine Art Schoßgeige. Natürlich hatte das Instrument einen besonderen Namen, aber ich muss euch gestehen, ich kenne ihn nicht, er ist zu kompliziert. Deswegen nennen wir dieses Instrument einfach Geige, obwohl es eher so eine Art Schoßgeige war. Ein Instrument, bei dem man die Saiten strich. Und dieser Sänger konnte also gleichzeitig die Schoßgeige spielen und er entlockte ihr unglaubliche Klänge, aber noch unglaublicher war der Klang seiner Stimme. Er wurde zu einer weiteren Attraktion der grünen Stadt. Diese Attraktion zog vor allem weibliches Publikum an, sehr viele davon in reiferem Alter. aber auch ihre Töchter und Nichten waren von dem schönen Sänger hingerissen. Sie träumten insgeheim von einem Leben an seiner Seite. Und er lächelte ihnen allen zu. Und sie all erstrahlten in seinem Lächeln. Aber keine konnte ihn für sich gewinnen. Wohl küsste er die eine oder andere. Und diese schwärmte noch bis an ihr Lebensende von der Süße dieses Kusses, der sie bis an ihr Lebensende erquickt habe und all ihr Leben farbiger gemacht habe. Tatsächlich brach er dabei kein einziges Herz, denn was die Frauen nur ihren Freundinnen anvertrauten, in diesem Kuss hatten sie etwas gespürt, eine Tiefe der Sehnsucht, ein Ozean, der alles umfassen konnte, in dem alles versinken konnte, eine so überwältigende Liebe, dass sie ganz gerne auf den Boden des irdischen Daseins zurückkehrten, zu den irdischen Freuden, den irdischen Freunden und den irdischen Männern, die fehlbar waren, mit denen man leben konnte als fehlbare Frau, mit denen man, nun ja, das Zusammensein immer mal wieder besprechen musste oder regeln musste, die kleinen Dinge des Lebens, die eben das Leben waren. Zu diesem Leben, das ein Boden unter ihren Füßen war, weit weg von diesem zauberhaften Meer, das sie berührt hatten und das als Farbe in ihrem Herzen zurückgeblieben war, dem sie dankbar waren. So gingen die Jahre dahin. Die Rosen umrankten den Palast der Gesundheit, der Sängerling sang, die Jahreszeiten glitten vorbei. Alles war gut, aber die Zeit bleibt nicht stehen und die Dinge ändern sich und die Veränderung, die über diesen Ort kam, war ein Tod, nein, nicht der Tod der Eltern. Der Tod des gewaltigen Königs. Auch ein gewaltiger König muss sich eines Tages vor dem Tod beugen. Er hatte ihn wohl auch schon herannahen spüren in den letzten Jahren. Vielleicht war das der Grund, weshalb er seinem Harem noch diese neue junge Frau hinzufügte, die ihm eine Ahnung seiner Jugend zurückbrachte, einer Jugend, in der er sich eigentlich nicht wirklich für Frauen interessiert hatte, sondern eher für Kriege. Natürlich hatte auch er einen Harem, aber er hatte diesem Harem nie besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, jedenfalls nicht mehr, als er für wichtig erachtete, um gewisse körperliche Bedürfnisse zu befriedigen. Die Frauen in seinem Harem hatten es recht gut, bis diese junge Frau kam, aber nun ja, er merkte davon nichts, denn sie war ja so eine entzückende Person, eine so liebreizende Person. Er war hingerissen von ihrer süßen Jugend und es gelang ihm in seinem hohen Alter, ihr ein Kind zu zeugen, einen Sohn. Und bald war dies sein einziger Nachfolger. Nicht, dass die anderen Frauen nicht auch Söhne gehabt hätten, aber auf sonderbare Weise kamen sie eine nach der anderen mit ihren Kindern zu Tode. Onisoaki Malipons. Und nach seinem Tod war sie, die stellvertretende Regentin, als die Mutter des Nachfolgers des gewaltigen Königs. Das Erste, was sie tat, war, die Hauptstadt zu verlassen. Man feinde sie zu sehr an. Hier befand sie alles an Neid der anderen Frauen schrecklich. Und sie wusste auch schon, wohin sie gehen wollte, in dieses wundervolle Sanatorium, diesen Palast der Gesundheit in der grünen Stadt, diesen Ort, den sie mit ihrem Mann kennengelernt hatte, diesen Ort der Rosen und der Schönheit und der Musik. Und so zog sie mit großem Pomp im Palast der Gesundheit ein. Einige der dort Verweilenden waren erst einmal erfreut, denn sie sahen nur den Liebreiz des Gesichtes dieser Frau und den Pomp, den sie mitbrachte, aber ihre Freude schlug bald um, denn nach wenigen Wochen befand sie, hier würde sie ihr neues Domizil errichten, ihre neue Residenz. Schließlich war ihr Sohn noch ein Kleinkind im Krabbelalter, und bis er so weit sein würde, um die Staatsgeschäfte zu übernehmen, würde sie hier über ihn wachen müssen, und er bräuchte eine absolut gesundheitsfördernde Umgebung, eben diesen Palast der Gesundung. Und um die Sicherheit zu gewährleisten, müssten natürlich alle anderen Gäste abreisen. Schließlich ist das nun ihr Palast. Er war ja von den Geldern ihres Gemahls bezahlt. Und so herrschte ein großer Schrecken. Die Menschen packten ihre Sachen und manche weinten. Aber eine weinte nicht. Es war eine ältere, reiche Frau, die immer in den Konzerten des Sängers gesessen hatte und ihn ganz intensiv betrachtet hatte. Am Vorabend, bevor sie gehen musste, bat sie um ein Gespräch mit dem Sänger. Er empfing sie gern, denn er hatte sie gesehen. Er hatte bemerkt, mit welcher Hingabe sie lauschte. Er konnte die Herzen der Frauen spüren, egal welchen Alters. Auch wenn er keine einzige gefunden hatte, die diese Sehnsucht, die er in sich spürte, beantworten konnte, so spürte er doch ihre Herzen und liebte ihre vielfältige Schönheit. Und diese alte Frau war besonders schön. Sie hatte ein Geschenk für ihn mitgebracht. Eine silberne Schoßgeige. Ein Instrument, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte. Es entsprach zwar von seinen Saiten denen, die er gekannt hatte, aber die Form war ganz anders. Und diese Ornamente, fast als sprächen sie zu ihm. »Hier«, sagte sie, die alte Frau, »ich habe dieses Instrument geerbt. Es ist sehr alt und sehr besonders. Und ich möchte euch bitten, dieses Instrument zu spielen, wenn ihr das nächste Mal der Königswitwe vorsingt. Erst dann. Aber«, sprach der Sänger, ich muss das Instrument doch stimmen. Ihr mögt euch wohl darauf einstimmen, sprach sie, aber spielen darauf solltet ihr erst bei dieser Gelegenheit. Sie sprach so eindringlich, dass er ihr von ganzem Herzen versprach, ihren Rat zu befolgen. Und tatsächlich, als er die Saiten anstrich, bemerkte er, dass sie vorzüglich gestimmt waren, und er bemerkte, dass sie einen Klang hatten, wie er ihn noch nie zuvor verspürt hatte. Selbstverständlich hatte die neue Regentin den wunderbaren Sänger zu ihrem Leibsänger bestimmt. Er sollte in Zukunft nur noch für sie singen, beziehungsweise für ihren Hofstaat. Eine so kostbare Stimme musste eben auch ein kostbares Behältnis haben. Einen goldenen Käfig, sagten manche Leute heimlich. Vielleicht wollte sie auch noch etwas mehr von dem schönen Sänger. Denn sie empfing ihn am Abend in ihren Gemächern, in denen Rosendüfte herrschten, Räucherstäbchen abgebrannt wurde und ein köstliches Mahl bereitstand. Allerdings keines, das die Köchin bereitet hatte, sondern eines von ihren eigenen Hofköchen. Und nun, sprach sie, werdet ihr mir sicher ein schönes Lied mitgebracht haben. Und sie schaute ihn mit ihrem liebreizenden Gesicht an. Und er sah, dass dieser Liebreiz nur äußerlich war. Er war einer der wenigen, von den Frauen im Harem abgesehen, die das sehen konnten. Und so spürte er in sein Herz und strich die Saiten an. Und er sang. Er sang, was ihm in den Sinn kam. Er sang, was in ihm aufstieg. Er sang aus der Tiefe seines Herzens. Und der Nachtwind bewegte die seidenen Vorhänge des Bettes. Und er sang von einem Palast aus Mondsilber, im Nachtwind, vom Reiten des Nachtwinds, von der Endlosigkeit der Nächte und einer unsterblichen Schönheit und Sehnsucht. Und der Nachtwind wehte, und da fand er sich in dem Palast aus Mondlicht, aus schimmernden, silbernen Wänden und ein Schatten tiefroter Rosen. Er war sich nicht sicher, ob dies nur Trugbilder waren oder greifbare Wesen. Aber er stand hier und er spürte einen seltsam vertrauten Duft, der Duft des Nachtwinds oder der Schatten der Rosen. Und durch die Schatten, die silberdurchwirkten Schatten des Palastes, schritt eine Gestalt auf ihn zu. Eine wunderbare Frau mit tiefrotem Haar und üppigen Kurven. Sie breitete die Arme aus. Komm zu mir, flüsterte sie mit einer süßen Stimme. Ich werde dir Wonnen schenken, die du noch nie gekannt hast. Und er schaute sie an und hatte das Gefühl, dass er diese Wonnen schon kannte und dass sie ihn verzehren würden. Nein, sagte er, nein, nein, nein. Sie streckte die Arme nach ihm aus, aber er streifte die Arme ab wie Rauch. Anscheinend dürfte sie ihm nicht näher kommen, nachdem er gesagt hatte, nein. Und er ging weiter durch diesen Mondlichtpalast, in dem ein sanfter, dunkler Wind wehte. In einem weiteren Gemach traf er eine weitere Frau mit mondsilberfarbenem Haar und hellen, nebelfarbenen Augen. Komm zu mir, flüsterte sie. Ich werde dir Geheimnisse zeigen, wie du sie noch nie gekannt hast. Und er schaute sie an. Und es schien ihm, als habe er von diesen Geheimnissen gekostet. Und als seien diese Geheimnisse bittere Geheimnisse. Nein, sagte er, nein. Aber dürstet es dich nicht? Sprach sie. Ja, sagte er, es dürstet mich, aber nicht nach dem. Und er ging weiter. Und er kam in ein weiteres Gemach. Und umgeben von einer ziselierten Fensteröffnung sah er eine weitere Gestalt sitzen, eine schmale Frauengestalt. Sie schien nach draußen zu schauen, auf den Mond. Er trat hinter sie. Etwas an dieser Gestalt rührte an sein Herz, an diese Tiefe, die er immer spürte, wenn er sang, an diese Tiefe, die eigentlich sein ganzes Leben lang da gewesen war und ihn mit einer Stimme rief, der er Klänge verleihen wollte, aber die er nie so ganz erreichen konnte, nie so ganz begreifen. Komm nicht näher, flüsterte die Frau. Komm nicht näher, ich trage das Verderben in mir. Ich habe diesen unstillbaren Durst. Ich könnte dein Leben rauben. Komm nicht näher. Da öffnete sich sein Herz und er trat näher und legte die Arme um sie. Und er erkannte, dass er dieses Mädchen kannte, dieses Herz, und dass er ihr einst ein großes Leid zugefügt hatte. Verzeih mir, flüsterte er, und sie wandte sich um. Bist du es? Du bist es. Was hast du mir getan? Ich habe mich zu sehr gesehnt, sagte er. Ich war zu durstig. Und mein Herz war nicht bereit, das alles zu fassen. Und jetzt fließt es über. Und es floss über wie der Ozean. Ein Ozean, in dem sie beide versanken. Sie strömte und strömte, so viel Liebe. Auch die liebreizend schöne Regentin fand sich mit einem Mal in dem Palast aus Mondsilber. Und vor ihr stand kein schöner Mann, nein. Vor ihr stand die Frau mit dem tiefroten Haar. Was für eine Rivalin, dachte sie, was für eine Frau. Wenn ein Mann diese Frau sieht, muss er ihr sofort verfallen. Ich grüße dich, Schwester, sagte die flammenfarbige Frau. Wie liebreizend du bist, wie viele Herzen du wohl schon gefangen hast und sicher auch ein mächtiges. Oh, das habe ich, sprach die Regentin. Ich war die erste Frau des gewaltigen Königs. Und dein Liebreiz schlägt die Menschen weiter in Bann, sprach die flammenfarbige Frau. Aber wie lange noch? Irgendwann wirst du ihn verlieren. Es geht wohl jedem so. Schau mich an, Ich bin seit vielen, vielen Jahren unverändert und viele Männer verloren den Verstand in meinen Armen. Ich kann dich das lehren. Möchtest du nicht auch ewige Schönheit besitzen und Unwiderstehlichkeit? Oh ja, das möchte ich. Kannst du mir das wirklich zeigen? Ich kann dir das alles geben, sprach die flammenfarbige Frau. Und die Regentin spürte ihren Hunger in sich. Spürst du deinen Hunger, sprach die flammenfarbige Frau. Wir sind Schwestern und wir können ein unstillbares Feuer entfachen. Ja, sprach die Regentin. Am anderen Morgen fanden die Dienerinnen der Regentin den Sänger und die Regentin eng umschlungen in ihrem seidenen Bett vor und sie lächelten, hat sie es mal wieder geschafft. Und als die beiden erwachten und die Regentin ihre Dienerinnen rief, da erwies es sich, dass sie ganz verändert war. Ganz beglückt durch diese neue Liebe offensichtlich. Sie war viel freundlicher zu ihren Dienerinnen als sonst. Ja, in den Tagen danach zeigte es sich, dass sie wie ausgewechselt war, wie ein ganz anderer Mensch. Der Liebreiz ihres Wesens übertraf fast den Liebreiz ihres Gesichtes. Sogar ihre Gestalt und ihr Gesicht schien sich langsam zu verändern. Ach, sprach sie, es ist doch schön, wenn so viele Menschen hierher kommen können und gesund werden. Ach, diese Menschen sollen alle wieder zurückkommen und nicht nur sie. Wir bauen vielleicht noch einen weiteren Flügel, damit auch die Ärmeren hier eine Möglichkeit finden. Ich werde eine Stiftung gründen für die Bedürftigen unseres Reiches. Und sie schaute ihren Liebsten dabei an. Als die Menschen zurückkehrten, allen voran die Frauen, die dem Sänger zu lauschen pflegten, da freute sich dieser schon darauf, die weise alte Frau wiederzusehen. Aber er erhielt nur eine Nachricht von ihr. Bewahre die silberne Geige gut auf, bis jemand kommt, der sie wieder benötigt. Und so geschah es. Wer aber die Geige zu welchem Zweck benötigte, das ist eine andere Geschichte. Im Palast aus Mondlicht, weit entfernt im ewigen Nachthimmel, herrscht aber alles andere als geheimnisvolles Säuseln.
Warum bin ich immer noch hier? Schreit die flammenfarbige Frau. Warum habe ich dein Leben nicht bekommen? Es steht mir zu.
Mein Leben? Schreit die Regentin, die ehemalige Regentin. Ihr habt mir mein Leben stehlen wollen.
Ich will mein Leben zurück. Ihr habt mich betrogen.
Betrogen?
Ich hab dich nicht betrogen. Du hast jetzt die ewige Schönheit und alle Geheimnisse der Magie der Hungergeister, antwortet die flammenfarbige Frau.
Diese Magie habe ich schon vorher beherrscht, entgegnet ihr die Regentin.
Schweigt!
Donnert da eine Stimme, und zwischen sie tritt der Herr dieses Palastes, der Meister des unstillbaren Hungers.
Schweigt!
Wisst ihr denn nicht, was in diesen Palast eingedrungen ist?
Wisst ihr denn nicht, wie knapp ihr der Vernichtung entkommen seid? Diese Grenzenlosigkeit, die hier eingedrungen ist, diese zerfressende Grenzenlosigkeit, die hier alles ausgelöscht hätte. Seid froh, dass ihr zu dritt seid. Es braucht drei Hungergeister, um dieses Haus aufrecht zu erhalten. Und nun, vertragt euch, seid froh, dass ihr noch dieses Heim aus Mondlicht und Schatten der Begierde besitzt. Was sollte sonst aus euch werden? Und so kehrt Stille ein, und die drei besinnen sich. Zerfressende Grenzenlosigkeit. Der Herr des unstillbaren Hungers vermag eben diese Worte nicht auszusprechen. Liebe und Erlösung. Und so kehrte jemand anders in das Leben der Regentin zurück. Lange Zeit verbrachten sie an diesem Ort, an dem Palast der Gesundung. Und der Ort wurde noch schöner als zuvor. Irgendwann gingen sie dann aber beide in die Hauptstadt. Der Prinz war ja noch ein kleines Kind und die Regentin musste ihn noch immer vertreten. Und bald erwies es sich, dass die Regentin eine wunderbare Frau war. Man staunte, was die Liebe alles mit einer Frau machen konnte. Dieser wunderbare Sänger, er hatte sie wohl völlig verwandelt. Und so waren die beiden die Regierenden, Nachfolger des gewaltigen Königs. Und unter ihrer Regentschaft wuchs und gedieh das Land noch mehr als zuvor. Es blühte und vor allem die Wissenschaft und die Kunst und das Handwerk entfaltete sich. Der Sänger war zwar ein Musiker und seine Spezialität war die Musik, aber er war auch ein kluger Mensch und er hatte die Fähigkeit, das Wesen der Menschen zu ergründen. Und so umgab er sich mit weisen Ratgebern und guten Ministern, was sein großer Glücksfall für das Reich war, das sich durch seine Pracht und seinen Wohlstand wie von selbst vermehrte, verbreitete, denn andere Reiche schlossen sich dem Reich an in einer großen Union. Was war nun aber mit dem Prinzen? Der Prinz war wohl sehr gerne ein Prinz. Er genoss es, auf die Jagd zu gehen, in den Gärten zu spielen und als er etwas älter wurde, mit den hübschen jungen Mädchen zu tändeln. Und so blieb es lange Zeit. So blieb es sogar, als die Regenten langsam älter wurden und man davon sprach, na so langsam frage man sich, wie das mit der Nachfolge sei, denn die beiden hatten keine weiteren Kinder bekommen. Nun, irgendwann änderte der Prinz seine Meinung und auch er wurde ein guter König. Aber wie es dazu kam, das ist eine andere Geschichte. Die beiden Regenten aber lebten glücklich bis an ihr seliges Ende in einer großen Liebe, die alles in ihrer Umgebung erhellte.